They call me that baller tongue. I remember the days when I was a young kid growing up in that baller tongue. I remember the days when I was a young kid. Willkommen zu Stadt, Land, Fluss, dem Geografie-Podcast. Das ist Folge 11 von eurem Lieblingsgeografie-Podcast und mein Name ist Ramon. Im Intro gehört habt ihr den Song Border Town von Yuseyu. Der Anfang dieses Lieds lautet so: Ich folg dem Highway Nummer 10, mir ging's selten besser, werf einen Blick über den Rio zu den Wellblechdächern, Juvenville im Radio, pump back that ass up, dort Juarez, aber ich bin in El Paso, Texas. Und somit ist auch klar, wohin die heutige Reise geht. Folge 11 dreht sich ganz um die Grenzstädte El Paso in den USA und Ciudad Juarez in Mexiko. Yuseyu hat selbst ein paar Jahre in El Paso gelebt und blickt in diesem Song auf diese Zeit zurück. Und schon in diesem Lied kommen die Gegensätze klar zum Vorschein. El Paso, eine Stadt der Sicherheit, aber auch der Langeweile. Und Juarez als Verlockung, aber auch Ort der Gewalt. Wie unterschiedlich diese beiden Städte sind, oder ob es sich doch eher um eine einzige Metropole handelt, wollen wir uns dann gleich ein bisschen genauer anschauen. Vorab aber wie immer noch ein, zwei Mitteilungen und Bitten. Wenn ihr diesen Podcast gerne hört, dann abonniert ihn doch am besten in eurer Podcast-App. Die gibt es gratis für alle Handy-Betriebssysteme. So bekommt ihr dann auch immer am ersten Montag im Monat die neue Folge direkt heruntergeladen. In diesen Podcatchern könnt ihr die Folge nicht einfach nur hören, sondern habt zu jedem Kapitel noch ein passendes Bild oder eine Grafik. Die Bilder zur Folge, aber auch interessante Beiträge, poste ich auch auf Instagram. Also folgt mir doch da gerne mal unter Stadtlandfluss Podcast. Und noch besser als diese Online-Follows und Like ist es, wenn ihr den Podcast einfach mal einer Freundin oder einem Verwandten empfehlt. Denn Mund-zu-Mund-Propaganda funktioniert als Werbung immer noch am besten. Alles Weitere zu diesem Podcast findet ihr auch ohne Social Media auf stadtlandfluss-podcast.com. Da findet ihr neben einem Webplayer auch eine Übersichtskarte mit allen Folgen oder einen Link zu einer YouTube-Playlist mit allen Songs aus den Intros. Nun habe ich gesagt, was ich sagen wollte und wir können mit der Folge starten. Und diesmal müssen wir mit einem kurzen geschichtlichen Exkurs beginnen. Lange lebten in der Region des heutigen El Pasos bzw. Juarez vorwiegend die indigenen Völker der Mansos und Zuma. Im 16. Jahrhundert wagten sich dann spanische Entdecker und Eroberer immer weiter den Rio Grande hinauf, bis sie zu diesem Ort gelangten, wo sich zwei Bergketten aus der Wüste erhoben und dazwischen eine Schlucht befand. Daher nannten sie diesen Ort dann auch El Paso del Norte, also den Pass des Nordens. Die Ankunft der ersten spanischen Expedition am Pass im Jahre 1581 markiert dann der Beginn der Geschichte, welche dann in der heutigen Grenzstätten enden sollte. Als Mexiko 1821 seine Unabhängigkeit von Spanien erlangte, wurde das Gebiet um El Paso Teil der mexikanischen Nation. Die Grundlage der Menschen bildete damals die Landwirtschaft sowie die Viehzucht. Rund 20 Jahre später, also zwischen 1846 und 1848, kam es jedoch zum Mexikanisch-Amerikanischen Krieg. Nach schmerzlichen Niederlagen von Mexiko wurde der Krieg mit dem Vertrag von Guadalupe Hidalgo beendet und da wurden auch die neuen Grenzen zwischen den USA und Mexiko festgelegt. Mexiko verlor dabei sehr große Gebiete im heutigen Kalifornien, Nevada und anderen Regionen. Und noch wichtiger für unsere heutige Geschichte, die Grenze der beiden Nationen, also in der Region von Texas und dem nördlichen Mexiko, wurde am Rio Grande festgelegt. Das führte dazu, dass El Paso del Norte in zwei Hälften unterteilt wurden. Daraus entstanden so El Paso in den USA sowie Ciudad Juarez in Mexiko. Ciudad Juárez oder einfach kurz Juárez liegt heute im mexikanischen Bundesstaat Chihuahua und ist mit rund 1,5 Millionen Bewohnerinnen die fünftgrößte Stadt Mexikos. El Paso auf der anderen Seite des Rio Grande gehört zu Texas und hat so circa 780.000 EinwohnerInnen. Trotz der Mauer sind die Städte wirtschaftlich, kulturell und sozial eng verflochten. Hunderttausende Menschen überqueren die Brücken täglich. Es geht in dieser Folge also eigentlich nicht nur um El Paso, sondern um das Leben in den beiden Grenzstädten sowie welche Rolle eine Grenze für die Menschen haben kann. Geografie bedeutet ja nicht nur, die Prozesse und Dynamiken der Erde zu verstehen, sondern eben auch, wie Räume der Erde gestaltet und genutzt werden und was diese für Einflüsse auf die Menschen und die Umwelt haben. Und da spielen Grenzen auch eine Rolle. Egal, ob das natürliche Grenzen wie Flüsse oder Gebirge sind oder menschengemachte Grenzen wie Ländergrenzen oder auch Grenzen anhand von sozioökonomischen Merkmalen. Im Buch Geografien der Grenzen hat es ein schönes Zitat von Sonja Edward hier mal für euch auf Deutsch übersetzt. Wir leben eingebunden in dichten Netzen aus Gesetzen und Abgrenzungen. Die meisten davon liegen außerhalb unseres Blickfeldes und unseres Bewusstseins. Doch alle greifen auf irgendeine Weise in unser Leben ein. Als integrale Bestandteile unserer realen und imaginären Geografien und Biografien. Manche tragen die harte und eingreifende Macht des Staates in sich, andere die manipulative Magie der Marktkräfte, wieder andere die weicheren Grenzen von Identität und Gemeinschaft, von Begehren und Vorstellungskraft. Grenzen und Abgrenzungen sind die linearen Regulatoren des Lebens. Sie rahmen unsere Gedanken und Handlungen in Handlungsfelder ein, deren Ausmaß und Reichweite von den intimen persönlichen Räumen um unsere Körper herum bis hin zu zahlreichen regionalen Welten reicht, die uns in verschachtelten Ebenen umschließen, die sich von lokalen bis zum globalen erstrecken. Grenzen sind also allgegenwärtig und beeinflussen uns, ob wir wollen oder nicht. So haben Grenzstädte oder auch Metropolen über Grenzen hinweg auch ganz eigene Mechanismen und Ausprägungen. Während Grenzen Räume trennen, haben Grenzstädte eine oft verbindende Funktion, vor allem wenn es direkt auf beiden Seiten der Grenze eine Stadt gibt. Die Stadt Haparanda in Schweden sowie Tornio in Finnland sind zwar durch eine Landesgrenze geteilt, doch findet der Alltag vieler Bewohnerinnen oft über diese Grenzen hinweg statt. Die Hauptstädte der Demokratischen Republik Kongo, Kinshasa, und der Republik Kongo, Brazzaville, bilden an sich ebenso eigentlich eine einzige große Metropolregion. Bekannt ist auch die Grenzregion von Paraguay, Brasilien und Argentinien. Das ist ebenso eine große Metropole mit drei Städten, welche einfach durch zwei Flüsse getrennt sind. In der Slowakei und Ungarn gibt es jeweils die Stadt Komárno, zwei Städte in zwei Ländern mit dem gleichen Namen, einfach nur durch die Donau getrennt. Und Beispiele gäbe es hier sicherlich noch viele mehr. Wir könnten nun aus einer politischen Perspektive darüber sprechen, wer über diese Grenze bestimmt oder wie sich diese Grenzen auch immer wieder verändert haben. Ebenso natürlich auch, was für Konflikte und Probleme dadurch entstehen können. Neben diesen eher theoretischen Überlegungen haben Grenzen aber auch immer ganz konkrete Auswirkungen für die Menschen vor Ort, auf den Handel, auf die Arbeitsmöglichkeiten oder ihre Identität und Kultur. Und diese Punkte möchte ich mit euch in dieser Folge etwas genauer anschauen. Wie sieht das Leben auf den beiden Seiten der Grenzen aus, also in El Paso, USA und Ciudad Juárez in Mexiko? El Paso und Juárez, zwei Städten in zwei Ländern, die auf dem Papier in vielen Bereichen nicht unterschiedlicher sein könnten. Juárez hat Ende des 20. und Beginn des 21. Jahrhunderts seine EinwohnerInnenzahl fast verdoppelt. Dieser rasante Bevölkerungswachstum hat oft zu einer enormen und teilweise planlosen Ausdehnung der Stadt beigetragen. Es sind informelle Siedlungen entstanden und die Infrastruktur, wie zum Beispiel wie die Kanalisation, wurde nicht entsprechend ausgebaut. Die Stadtpolitik konnte einfach nicht mit dem Bevölkerungswachstum Schritt halten. El Paso auf der anderen Seite der Grenze galt zumindest für US-Verhältnisse als eine Musterstadt ohne größere Probleme. Konkrete Zahlen habe ich zwar nicht gefunden, aber man kann wohl sagen, dass das Leben der meisten Menschen auf beiden Seiten der Grenze stattfindet, sei es wegen der Arbeit, der Freizeit oder der Familie. In El Paso liegt der lateinamerikanische Bevölkerungsanteil bei über 80%. Die Zahl zeigt gut auf, wie viele BewohnerInnen wahrscheinlich Verwandte auf der anderen Seite der Grenze haben. Die Durchmischung zeigt sich auch in der Sprache, da in beiden Städten häufig Spanisch und Englisch vermischt werden, oder auch beim Essen, wo es entsprechende Restaurants in beiden Städten gibt. In vielen Texten und Beiträgen wird davon gesprochen, wie die ständige Grenzüberschreitungen, Verflechtungen beider Städte oder die sprachliche Durchmischung zu einer eigenen Identität dieser BewohnerInnen führte. Dass es sich bei den Städten um eine Art symbiotische Existenz handelt und der Grenzraum die eigentliche Identität der Menschen ausmacht. Und dass viele die Metropole als eine Stadt und nicht als zwei getrennte Städte betrachten und wahrnehmen. Doch bei der Recherche konnte ich das irgendwie kaum glauben, denn in vielerlei Hinsicht unterscheidet sich das Leben auf den zwei Seiten der Grenzen so stark, dass ich mir kaum vorstellen kann, dass es da eine gemeinsame Identität gibt, da die Lebensbedingungen einfach so unterschiedlich sind. Und daher möchte ich auch in dieser Folge mal etwas Neues ausprobieren und immer wieder mal Ansichten von Menschen vor Ort einfließen lassen. Das Institute of Oral History der Universität El Paso hat auf seiner Webseite hunderte von Interviews aus den letzten Jahrzehnten von Personen aus Juarez und El Paso veröffentlicht. Diese Gespräche behandeln immer ganz unterschiedliche Themen und sind natürlich eine super Quelle. Ich spiele euch in dieser Folge immer wieder Ausschnitte aus dem Interview 1799 vor. Darin kommt Agustina Molina zu Wort. Sie wurde 1970 in Juarez geboren und wanderte 1986 im Alter von 16 Jahren mit ihrer Familie nach El Paso aus. Der Schwerpunkt des Interviews war das Leben der Familie in Juarez, Traditionen wie den Dia de los Muertos sowie die Aufrechterhaltung dieser Traditionen in El Paso, aber auch Veränderungen und Unterschiede zum Leben dort. Wir hören jetzt einen kleinen Ausschnitt, wo Agustina Molina von den Unterschieden erzählt, welche sie nach dem Umzug nach El Paso festgestellt hat.
The school was in The only part was shock was the English, right? Of course. But most of my friends from high school, they were from Juarez. So we were kind of like, you know, not that bad. But what I noticed a lot, like I told you, over there on Juarez in the neighborhood, everybody knew everybody. Everybody knew the chismeo, everybody and everything. And over here, no. Over here, it's like more, you're more enclosed, you're more like more private. And on Juarez, everybody was like, you know, come over. I never stay over nobody's house. I never stay because my parents never let me stay with nobody. I don't even like to stay with nobody, not even with my aunt or anything like that. But it's still like that. It's still like people in Mexico is like more friendly, more warm. You know, when you come to the States, you change. Well, you forced to change yourself. But when I grew up in Mexico, everybody was warm. Everybody cared for each other. Everybody was looking for each other, kid. You know, because I had some friends, one of my best friends, my family took him on, you know, we were watching for him and his family and his little sisters. And, you know, like everybody keep an eye on their kids back then. Today, I don't know. But yeah.
Ich denke, es kam zur Geltung, dass es wohl doch irgendwie kulturelle Unterschiede in den beiden Städten gibt. Auch wenn diese Erzählung nur einen beispielhaften Eindruck gibt und womöglich andere BewohnerInnen das anders einschätzen würden. Wenn es um Gemeinsamkeiten oder auch Unterschiede im Alltag der Menschen der beiden Städte geht, müssen wir wohl oder übel über Gewalt und Kriminalität sprechen. El Paso gilt als eine Art Musterstadt, da sie, obwohl sie eine Grenzstadt ist, eine der sichersten Großstädte der USA ist. Im Jahr 2017 lag die Mordrate bei 2,9 Fällen pro 100.000 EinwohnerInnen. Und auch wenn diese aktuell auf 4,3 Morde angestiegen ist, ist das für US-Verhältnisse noch immer sehr sicher. Beachtlich ist dies, da diese Zahlen in Juarez leider ganz anders aussehen. Juarez leidet extrem unter den Drogen- und Bandenkriegen. Eine Mordrate von über 100 war lange Realität. Der traurige Rekord machte das Jahr 2010 mit einer Mordrate von 214 Morden auf 100.000 EinwohnerInnen. In diesem Jahr gab es keine andere Stadt der Welt mit einer höheren Rate. Im letzten Jahr wurde vermeldet, dass es seit langem wieder weniger als 1000 Morde gab, was einer Mordrate von 66,7 entspricht. Die verschiedenen Stadtteile in Juarez werden von verschiedenen Kartellen wie La Empresa, La Linea, Sinaloa beherrscht. Hauptbetätigungsfeld ist natürlich der Drogenhandel. Aber auch Entführungen und Erpressungen gehören in Juarez zum Alltag. Diese Kartelle sind einerseits klar hierarchisch organisiert, aber auch stark patriarchal geprägt. Es sind die starken Männer, die das Sagen haben, und die Frauen, welche gehorchen müssen. Daher führten diese Kartellstrukturen nicht nur zu vielen Morden an verfeindeten Kartellmitgliedern, sondern auch zu einer hohen Zahl an Femiziden. Da geschlechtertypische Vorstellungen, wie das Männer über Frauen bestimmen dürfen, vor allem in den kriminellen Strukturen noch tief verankert waren und sind. Wenn ich nun diese beiden Lebensrealitäten gegenüberstelle, fällt es mir aktuell schwer, eine gemeinsame Identität der Menschen in dieser Grenzmetropole vorzustellen. Zu sagen, dass diese Kriminalität jedoch ein rein mexikanisches Problem ist, greift aber auch zu kurz. Viele Straftaten können sich zumindest auch damit erklären, dass Juarez eben nicht nur irgendeine Stadt in Mexiko ist, sondern eben eine Grenzstadt zu den USA. Juarez kann als ein wichtiger Knotenpunkt für den illegalen und grenzüberschreitenden Handel gesehen werden. Und das ist ein Handel, der in beide Richtungen funktioniert. Einerseits sollen vor allem Drogen aus Zentral- und Südamerika in die USA geschmuggelt werden, wo sie dann teuer verkauft werden können. Andererseits werden auch sehr viele Waffen wie Sturmgewehre von den USA nach Mexiko geschmuggelt. Diese Einfuhr von US-Schusswaffen trägt zumindest nicht zur Beruhigung der Kriminalität in Juarez bei. Und wenn es keine Nachfrage nach gewissen Drogen in den USA gäbe, wäre das Schmuggelgeschäft wohl auch etwas weniger lukrativ. An dieser Stelle will ich jetzt aber gar nicht auf die US-Drogenpolitik eingehen. Aber es sollte klar sein, dass zumindest ein Teil der Gewalt und der Kartellstrukturen in Juarez aufgrund der Grenzlage zu erklären ist. Wenn wir nun zum Bereich Arbeit und Wirtschaft wechseln, wird auch hier immer wieder die Verflechtung der beiden Städte betont. Auf Wikipedia ist Beispiel von der größten zweisprachigen und binationalen Arbeitnehmerschaft der westlichen Hemisphäre in dieser Metropolregion zu lesen. Aber auch hier gibt es große Unterschiede. Juarez gilt als die Hauptstadt der Maquiladoras. Maquiladoras? Dieses Wirtschaftssystem ist in vielen mexikanischen Grenzstädten entstanden, häufig aufgrund Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen der Politik und aufgrund des starken Bevölkerungswachstums. Die Grundidee ist relativ simpel. Rohstoffe oder Bauteile werden meist zollfrei aus dem Ausland, zum Beispiel den USA, importiert. Diese werden dann von günstigen Arbeitskräften in Mexiko zusammengebaut oder verarbeitet und anschließend werden die fertigen Produkte zum größten Teil wieder exportiert. Für Mexiko hat es den Vorteil, dass Arbeitsplätze entstehen, ausländische Firmen im Land investieren und so eine Industrieentwicklung stattfinden kann. Zudem konnten so Freihandelsabkommen mit den USA abgeschlossen werden. Während einige von diesem System sicherlich profitieren, leiden natürlich auch andere darunter. Die Maquiladoras funktionieren nur aufgrund der miserablen Arbeitsbedingungen, niedrige Löhne, lange Arbeitszeiten und schlechte Ausrüstung. Dazu kommt, dass man sich so als Region natürlich zu einem gewissen Grad von ausländischen Firmen abhängig macht und auch stärkere Umweltbelastungen in Kauf nehmen muss. In Juarez allein befinden sich rund 15% aller mexikanischen Maquiladora-Betriebe und fast ein Drittel von den Beschäftigten. Im Jahr 2000 waren es über 300 Fabriken mit mehr als 250.000 Arbeiterinnen. Dabei wurde davon ausgegangen, dass jährlich rund 30.000 neue Arbeitsplätze dazukommen. Im Jahr 2008 zeigte sich aber auch die Abhängigkeit der USA. Aufgrund der Finanzkrise führte dies kurzerhand auch zum Verlust von rund 90.000 Arbeitsplätzen in den Maquiladoras in Nordmexiko. Eine wirtschaftliche Symbiose zeigt sich nun beim Vertrieb dieser Produkte, welche in Juarez hergestellt werden. El Paso dient nämlich als eine Art Vermittlungszentrum für die in Juarez produzierten Güter. Handel und Logistik sorgen allein für rund 130.000 Arbeitsplätze in El Paso. Aber ob es wirklich eine Symbiose ist oder El Paso einfach nur von Juarez profitiert, sei mal offen gelassen. Antonio Rico ist in Juarez und El Paso aufgewachsen. In El Paso hat er später eine Firma im Bereich Elektrosysteme gegründet. Im Interview mit dem Institute of Oral History erzählt er in einem Ausschnitt, dass er zu Beginn auch mit Maquiladoras in Juarez gearbeitet hat.
But that's a difficult market. We're not in that market as El Paso. So when you talk about the oil industry, which we had a lot of expertise, well, that's Houston. And so if somebody needs a telecom engineer, well, they find it in Houston. They don't come to El Paso. Likewise with the electric utility business, most of the big utilities are not in the area. So we're shifting a little bit. You have to understand the El Paso market is not a market that has strong parallels. In other words, we don't have huge hospitals. We have a lot of healthcare, but not a, you know, huge hospitals other than one or two big hospitals. We don't have a big, banking industry or any, we have a little bit of everything and a lot of small businesses, small to mid-sized businesses. So we, right now, we're just talking to people. We just started some work with a couple of maquiladoras, and that is one vertical that I can see working for us.
Maquiladoras en Juarez.
Remember, El Paso Juarez is you, if you have a maquiladora in Juarez, you have something in El Paso. So it, in the area. Yeah, we look at it at, you know, as being in the area. That could be a good vertical for us in the area. Okay.
Dieser kurze Ausschnitt soll einfach als Beispiel dienen, wie eng die Wirtschaft in El Paso mit den wirtschaftlichen Strukturen und vor allem den Maquiladoras in Juarez zusammenhängen. Auch wenn es wirtschaftliche Abhängigkeiten gibt oder gerade deswegen, gibt es auch große Unterschiede in der Arbeitswelt. Das Lohnniveau in Juarez entspricht so etwa einem Siebtel des US-amerikanischen Lohns in El Paso. ArbeiterInnen in Maquiladoras verdienen etwa $1.40 pro Stunde. Dies reicht theoretisch nicht aus, um den eigenen Lebensbedarf zu decken. Und obwohl El Paso im US-Vergleich ein eher niedriges Lohnniveau hat, liegt es noch deutlich über den Durchschnittslohn in Juarez. Dieser massive Unterschied bei den Einkommen zeigt noch ein deutlicheres Gefälle der beiden Städte auf und ist wohl neben der angesprochenen Kriminalität der Grund, warum es so viele MexikanerInnen in die USA zieht. Juarez hat sowieso eine Art von doppelter Rolle, wenn wir uns dem Thema Migration nähern. Juarez ist für viele MexikanerInnen unter anderem aufgrund der Maquiladoras attraktiv, da dadurch die Arbeitslosenquote niedriger ist als in vielen anderen mexikanischen Städten. Daher gibt es eine große Zuwanderung aus Zentral- und Südmexiko, was auch das starke Bevölkerungswachstum miterklärt. Gleichzeitig zieht es viele Menschen von Juarez nach El Paso, da dort die Arbeits- und Lebensbedingungen noch besser sind. Dies zeigt sich auch in einer hohen Fluktuation in der Maquiladoras-Industrie. Da herrscht nämlich eine monatliche Kündigungsrate von 12-15%. Neben den schlechten Arbeitsbedingungen ist der Hauptgrund meist die hohe Zahl von jungen MigrantInnen, die oft nur kurzzeitig Arbeit suchen. Es wird wohl Zeit, die Grenze sowie das Thema Migration endlich noch etwas genauer anzuschauen. Zwischen El Paso und Juarez gibt es insgesamt 4 große internationale Straßenbrücken sowie eine Eisenbahnbrücke. In der Metropolregion El Paso-Juarez überqueren nun täglich Hunderttausende Menschen die Grenzen auf diesen Brücken in ihrem Alltag. Genauere Zahlen dazu konnte ich leider keine finden. Es gibt viele Texte, die berichten, dass Kinder zu Fuß die Grenzübergänge nutzen, um auf der anderen Seite Schulen zu besuchen, dass viele Menschen aufgrund der Arbeitssituation die Grenzen überqueren oder auch, dass BewohnerInnen einer Stadt FreundInnen und Familien in der anderen Stadt besuchen. Das berichtet auch Agustina Molina.
Since we had our home still over there in Mexico, in Juarez, we used to leave Friday afternoon after I get up from school. We used to live after Friday afternoon and we used to go and spend the time over there until Sunday afternoon. Sunday night, we'll come back. But yeah, well, the whole family, my dad, my mom, everybody will go. Well, my mom, my dad and myself, because all my 3 brothers stay over there.
Sie erzählt des Weiteren, dass früher der Grenzübertritt viel normaler und einfacher war als heute.
But then, like, it wasn't, I don't think it was that bad as today. Because I see the bridge probably to go to Juarez, it was easy. Like when, you know, you just cross in the car. When I used to walk it, I mean, I used to hurry up because, you know, it was a lot of people partying already. By the time right there on La Juarez, yeah. It was all the nightclubs. People start partying on all those nightclubs. But it was a lot of people. Back then, it was a lot of like indigenous people from the Sierra Chihuahua selling a lot of crafts. It was a lot of restaurants open. So, and to come back, it wasn't that bad. Probably would take us like 30 minutes to cross, 30, 40 minutes, an hour. And now I see people saying that they take like 5-6 hours to cross. I'll be like, oh no, I don't think so. No.
Natürlich ist aber auch die internationale Migration ein wichtiges Thema in der Region. Dabei geht es nicht nur um jene Menschen, welche in Juarez aufgewachsen sind und ihr Leben nach El Paso verlagern möchten. Wie ich bereits zuvor erwähnt habe, kommen auch viele MexikanerInnen aus anderen Regionen nach Juarez, da hier die Chance auf Arbeit etwas höher ist als anderswo. Dazu kommen aber auch viele MigrantInnen aus Zentralamerika, welche auf ihrem Weg in die USA in der Hoffnung auf ein besseres Leben in Juarez stranden. In einer städtischen Notunterkunft in Ciudad Juarez werden täglich zwischen 100 und 200 Geflüchtete aufgenommen, die an der Grenze von den US-Behörden abgewiesen wurden. Schätzungsweise leben 10.000 bis 15.000 MigrantInnen in Juarez, die auf eine Einreise hoffen oder auf ihr Asylverfahren warten. Die Menschen stammen dabei meist aus Honduras, El Salvador, Guatemala oder Venezuela. Die Zahlen sind dabei in den letzten Jahren gestiegen. Im März 2020 führte Donald Trump die Gesundheitsverordnung Title 42 ein. Dies erlaubte es, Asylsuchende unter dem Verweis auf die Corona-Krise ohne Verfahren sofort abzuweisen. Unter Joe Biden blieb diese Regelung lange in Kraft, was dazu führte, dass allein in den ersten 5 Amtsmonaten 400.000 Menschen aus- oder abgewiesen wurden. Die Corona-Pandemie wurde zudem genutzt, um den Grenzzaun weiter zu erhöhen und mit mehreren Reihen NATO-Drahts zu verstärken. Aber bereits 2019 sorgte Trump für den Erlass, der «Bleib in Mexiko» genannt wird. Flüchtlinge, die in den USA einen Asylantrag gestellt haben, mussten zurück nach Mexiko, um dort auf ihren Bescheid zu warten und strandeten dann oft auch so in Grenzstädten wie Juarez. Die mexikanische Regierung musste das akzeptieren, denn Trump drohte, sonst die mexikanische Exportwirtschaft mit Zollerhöhungen zu ruinieren. Jüngste Entwicklungen in der zweiten Trump-Amtszeit zeigten eine weitere drastische Verschärfung. Trump rief den Notstand aus, entsandte das Militär an die Grenze und schaltete die unter den Biden eingeführte CBP-One-App zur legalen Terminvergabe sofort wieder ab. Auch wenn man in den letzten Wochen wieder weniger von Trumps Innenpolitik gehört hat, hat sich die Situation nicht verbessert. Le Monde berichtete im Mai, dass ICE vermehrte Razzien und Verhaftungen durchführte, besonders auf Baustellen und in Restaurants in El Paso, wo viele Menschen oft ohne gültigen Aufenthaltspapiere arbeiteten. Viele BewohnerInnen leben daher in einer ständigen Angst, verlassen so weniger oft ihre Häuser oder meiden zum Beispiel regelmäßige Aktivitäten wie Kirchenbesuche. Neben der verschlechterten Situation für die bereits migrierten BewohnerInnen in El Paso hat die repressive Migrationspolitik der USA auch Folgen für die geflüchteten Menschen in Juarez. Nicht nur, dass sich diese oft mit prekären Wohn- und Lebensbedingungen arrangieren müssen, sondern auch, dass diese besonders oft massiver Gewalt ausgesetzt sind. Human Rights First registrierte allein seit 2021 über 3000 Übergriffe, dazu gehörten Entführungen oder Vergewaltigungen durch Kriminelle und Kartelle. Wir haben erfahren, dass sich der Alltag vieler Menschen in beiden Städten abspielt. Freunde und Familien wohnen oft in El Paso und Juarez. In den letzten Jahren sei der Grenzübergang aber schwieriger geworden bzw. dauere länger. Dies hat mit der aktuellen US-Grenz- und Asylpolitik zu tun, welche viele Menschen stark einschränkt. Ebenso habe ich euch erzählt, dass El Paso als eine US-Musterstadt gilt, da sie sehr sicher sei für eine Großstadt. Dagegen hat Juarez stark unter der Gewalt der Kartelle zu leiden, welche sich in Morden an Kartellmitglieder, aber auch durch viele Femizide, Entführungen und Erpressungen zeigt. Grund dafür ist sicherlich die zentrale Lage an der Grenze, die für den Drogenschmuggel wichtig ist, aber auch, dass unter anderem viele Waffen aus den USA leicht in die Städte eingeführt werden können. Auch im Bereich Wirtschaft hat sich eine Art Zusammenspiel etabliert, wobei Juarez mit den Maquiladoras der Zulieferer für El Paso ist, von wo aus dann der Vertrieb und Logistik organisiert wird. Das führt dazu, dass es in Juarez zwar für mexikanische Verhältnisse viele und okay bezahlte Jobs gibt, diese aber objektiv miserable Arbeitsbedingungen haben und stark von US-Investoren abhängig sind. Auch andere negative Folgen wie Umweltbelastungen finden so primär auf mexikanischem Boden statt. Wenn ich diese Fakten so Revue passieren lasse, habe ich den Eindruck von zwei komplett unterschiedlichen Städten, wobei El Paso klar von Juarez profitiert. Wie kommt es aber nun, dass so oft von dieser Grenzraumidentität gesprochen wird, dass El Paso, Juarez von vielen oft als eine Stadt wahrgenommen wird? Vielleicht sind es eben diese Dinge, die im Podcast etwas zu kurz kamen. Die familiären Beziehungen, dass über 80% der Menschen in El Paso lateinamerikanische Wurzeln haben, dass täglich hunderttausende Menschen die Grenzen überqueren, dass mexikanische Traditionen in El Paso zelebriert werden und auch US-Einflüsse in Juarez vorhanden sind. Und vielleicht ist es auch nicht groß anders als in anderen Großstädten, außer dass die Unterschiede noch etwas deutlicher sind. Was hat in Buenos Aires Norddelta schon mit Barrio 31 gemeinsam? Oder in Berlin Grunewald mit Neukölln? Trotz extrem unterschiedlichen Lebensrealitäten ist es wohl möglich, eine Art Wir-Verständnis zu entwickeln. Etwa an dieser Stelle, also als ich den Podcast inhaltlich mehr oder weniger fertig hatte, fragte ich eine Freundin, welche in Juarez sowie El Paso aufgewachsen ist, was auf keinen Fall in diesem Podcast fehlen dürfe. Ihre erste Antwort kam relativ schnell, dass es für sie nicht zwei verschiedene Städte sind, sondern eine große grenzüberschreitende Stadt. Auf meine Nachfrage, wie sie sich das erkläre, da die Lebensbedingungen so krass unterschiedlich seien, hatte sie jedoch auch keine konkrete Antwort. Vielleicht seien diese Gegensätze und Widersprüche halt auch ein Teil, was zu dieser Identität beitrage. Jedoch kenne sie keine anderen Grenzstädte, wo das Leben so eins sei wie hier. In San Diego und Tijuana sei dies ganz anders. Das seien zwei separate Städte an der Grenze, aber in El Paso und Juarez fühlt sich das anders an. Und ja, vielleicht ist das halt auch einfach etwas, was man nicht mit Hilfe von Texten verstehen kann. Oder vielleicht allgemein nicht verstehen kann, wenn man nicht in einer der beiden Städte oder vielleicht müsste man auch sagen in dieser Stadt wohnt oder lebt. Somit habe ich aber erstmal alles gesagt, was ich zum Thema sagen kann. Falls ihr schon mal in Juarez oder in El Paso wart oder Zeit in einer anderen Grenzmetropole verbracht habt, dann schreibt doch eure Erfahrungen gerne in die Kommentare dieser Folge. Und wer jetzt noch mehr zum Thema erfahren möchte und nicht ungern liest, die Studienarbeit Urbanisierung und Umweltfolgen entlang der mexikanisch-amerikanischen Grenze von Sandra Naaf findet man mit einer einfachen Internetsuche. Er geht noch etwas mehr auf die städtischen und wirtschaftlichen Aspekte in Juarez ein und lohnt sich wirklich sehr zu lesen. Zudem bin ich auf die Webseite postcardsfromborder.com gestoßen. Postcards from the Border ist ein Erzählprojekt über die Grenzregion El Paso-Juarez, das die Postkarte als Mittel nutzt, um städtische Probleme an der Grenze zwischen den USA und Mexiko zu veranschaulichen und zu thematisieren. Da gibt es viele spannende Einblicke. Beim Insta-Beitrag zu dieser Folge habe ich auch den entsprechenden Instagram-Kanal verlinkt. Auf YouTube findet man viele, aber oft etwas reißerische Videos. Einen etwas unaufgeregteren und ausgeglichenen Eindruck gibt das Video «This Border City Isn't What You Think». Peter Santanello besuchte El Paso und sprach mit vielen Bewohnerinnen mit durchaus auch unterschiedlichen Ansichten. Und dann gibt es noch einen relativ neuen Podcast des Institute of Oral History mit dem Namen «La Frontera Speaks». Der Podcast hat dabei einen Schwerpunkt auf das Thema Migration. Es werden sowohl historische Entwicklungen als auch aktuelle Erfahrungen von Menschen behandelt, die an die US-mexikanische Grenze gekommen sind, um nach einem besseren Leben zu suchen. Das Institut findet ihr auch auf Instagram und zwar unter @utep_oral_history. Stadt, Land, Fluss findet ihr natürlich auch auf Instagram und Blue Sky, also folgt mir da doch bitte, falls ihr das nicht sowieso schon tut. Gerne dürft ihr da auch kommentieren, wie euch diese Folge gefallen hat. Lob, Kritik oder auch Themenvorschläge könnt ihr mir gerne per DM oder auch per Mail an stadtlandflusspodcast@gmail.com zusenden. Alle Kontaktdaten, Infos, alte Folgen oder was auch immer findet ihr zudem unter stadtlandfluss-podcast.com. Bis ich Themenvorschläge von euch erhalte, überlebe ich mir halt selbst weitere spannende Themen und Raumbeispiele. So, dass ihr dann am Montag, 7. September, wieder eine neue Folge hören könnt. Wohin es geht, weiß ich selbst noch nicht, aber freut euch jetzt schon auf unsere nächste digitale Exkursion. Diese Folge wurde im Juni im Studio von Radio Kanal K aufgenommen.